Martin, du machst den Sendegarten, einer unserer Lieblingsformate, aus einem einfachen Grund. Es gibt so wenig, die sich trauen, vor Mikrofon über Podcasts zu sprechen. Wir waren beide schon bei dir zu Gast, Moritz und ich.
Dankeschön, ja.
Und letztens waren wir Thema, weil ihr bei uns Thema wart. Und mir ist doch was aufgefallen. Und zwar finde ich sehr gut, über Podcasts vor Podcastern zu sprechen, die nicht anwesend sind. Ja, also sozusagen.
Findest du gut über Podcasts? Wir hören leider sehr schlecht.
Ich finde es sehr gut, über Podcasts zu sprechen. Soll ich den Kopfhörer aufsetzen?
Ja, das wäre gut. Ah.
Dann kannst du auch gleich.
Dann kannst du uns sehr gut hören.
Und du kannst gleich kontrollieren, ob wir alle richtig in die Mikrofone sprechen.
So klingt das doch gut.
Ah,
also pass auf.
Wunderbar.
Ich finde es eine ganz hervorragende Idee, über Podcasts vor Podcastern zu sprechen, ohne dass sie anwesend sind. Also in ein Mikrofon und man weiß nicht genau, wer hört es denn eigentlich, ja? Ihr habt ja dann auch so 500, 600, 700 Zuhörer oder so und darunter sind ja sehr viele Podcaster.
Vermutlich.
Aber was mir jetzt erst aufgefallen ist, klar kann man immer Podcasts erwähnen, um sie zu empfehlen und so weiter. Aber will man nicht auch über Podcasts sprechen, um die Podcast-Landschaft fortzuentwickeln, vielleicht sogar besser zu machen und dazu auch mal sozusagen kritisch reinkrätschen? Als ihr jetzt im letzten Sendegarten darüber spracht, am 9. Dezember, kam es mir so vor, als... Weil es eben auch von dir so ein Spruch gab, wo du sagst, also wenn ich mein Projekt irgendwo höre, erwähnt, dann habe ich sofort so ein, und das dauert dann eine Weile, bis du feststellst, ach so, nee, die haben vielleicht gar nicht recht. Warum ist diese Reflexion so langsam? Warum wäre es nicht sehr viel einfacher möglich, brutal kritisch über Podcasts zu sprechen, ohne dass sich gleich alle verletzt fühlen?
Ups. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie das für andere ist. Ich bin halt, gehe eher vorsichtig durch die Gegend und bin, was Kritik angeht, empfänglich. Oder dann sagen wir mal so, bin ich mir meiner Sache nicht sehr sicher. Ne? Und in dem Moment, wo dann jemand, wenn ich etwas tue, wo ich nicht wirklich so solide dahinter stehe, wenn das so vielleicht könnte man es mal so machen, aber auch anders. Wenn dann jemand sagt, nee, das war aber nicht okay, dann trifft das ja sozusagen meinen eigenen Zweifel. Hm. Und wenn der halt getriggert wird, dann ist das eher unangenehm sozusagen. Und da muss ich mich sozusagen selber dann mit dem zweiten Ich, was da in mir schlummert, muss sich dann gegen diesen ersten Zweifel anarbeiten.
Aber bist du mit so viel Selbstzweifel in deinen eigenen Projekten involviert, dass du da so empfindlich getroffen werden kannst, dass an der Erwähnung alleine...
Also, dass ich dann anfange, drüber nachzudenken, auf jeden Fall, ja. Es ist ja ganz viel, was ich jetzt gerade, wenn wir den Sendegarten als Format ansprechen, das ist ja alles... ein Stück weit zufällig passiert. Das ist eine Idee, die ist in der Schweiz vom Rico Lüthi entwickelt worden. Da habe ich eine Zeit lang mitgemacht, dann hat er sich zurückgezogen und diese Idee, ein Format zu haben, wo man eben über die Podcast-Landschaft spricht, das fehlte mir so vom Gefühl her und dann habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich das ein paar Jahre oder ein paar Monate gemacht, machen wir es einfach in der Art und Weise weiter. Mhm. Aber der Zweifel, ob das überhaupt sinnvoll ist oder der Zweifel, welche genaue Zielgruppe sprechen wir an, der Zweifel, welche Themen sprechen wir an, macht das überhaupt Sinn? Ist das nicht, wenn es morgen weg wäre, außer dass ich vielleicht sage, ja, war halt eine schöne Zeit, wie ich das damals eben gemacht habe, ob das überhaupt einen tieferen Sinn erfüllt oder so, der ist immer da. Also.
Aber meinst du, damit kann man konstruktiv umgehen? Weil ich finde auch, es gehört ein bisschen Unsicherheit, Probierlust, situatives Ausnutzen und so weiter, Spontanität dazu, um überhaupt ein unterhaltsames Programm abzuliefern. Ansonsten würde man so ein Hörbuch vorlesen, ja, das wäre so die ganz sichere Nummer. Erstmal den Text redigieren lassen und dann ein Hörbuch vorlesen. So, also diese Form von Unsicherheit gehört dazu. Aber dann müsste man doch auch einen Weg finden in der deutschen Podcast-Landschaft, dass man, ohne dass sich der andere sogleich so verletzt fühlt, wie ihr euch im letzten Sendegarten gezeigt haben, dass man einfach,
unser Lachen dabei, glaube ich, außer Acht gelassen.
Ja, das kann sein. Aber es kam mir auch schon so vor, weil dein Gesprächspartner ja auch meinte, naja, ich würde das jetzt nicht, also so, wenn ich was Kritisches habe, würde ich es nicht öffentlich sagen, sondern da würde ich lieber das 1-zu-1-Gespräch.
Das war der Bob, das ist seine Natur. Also Bob möchte niemanden verärgern, das ist so seine Natur.
Und aber das findest du auch übertrieben, zu sagen, na, die können auch 1-zu-1 abseits der Öffentlichkeit in dem Gespräch klären, was an dem Podcast verbesserungswürdig ist, statt das in großer Runde öffentlich zu machen?
Da würde ich differenzieren. Es wäre für mich okay, wenn ihr euch gegenseitig erzählt, was ihr beobachtet habt, was, wie es euer Eindruck ist. Aber wenn du hergehst und sagst, verbesserungswürdig, heißt ja, dass du eine Messlatte hast, die du für wichtiger hältst und richtiger hältst, als die, die der Podcaster oder die Podcasterin selber angesetzt hat. Und da würde ich dann die Frage stellen, warum ist deine Messlatte die bessere?
So, genau. Und dann kommen wir ja zu einem Punkt, den du angesprochen hattest auch.
Diese Normierung oder die Standardisierung.
Den, ich glaube, also meines Erachtens eigentlich den wichtigsten. Also weil persönlich empfindlich oder unsicher oder sonstige Dinge, das ist mir eigentlich alles ja irgendwie, ne, das finde ich, also ich finde das natürlich, ich würde es bedauern, wenn es jetzt wirklich zu Verletzungen führt, aber das glaube ich jetzt nicht, das ist auch gar nicht die Frage. Aber einen ganz interessanten Punkt hast du angesprochen, weil du nämlich gesagt hast, du denkst dann drüber nach. Ist das dann eigentlich, sozusagen, müssten dann alle Podcasts mehr so werden wie die von denen? Oder müssten eigentlich alle Podcasts mehr so werden wie das, was die beiden jetzt kritisieren? Also jetzt in dem Fall Stefan und ich. Und also inwiefern qualifiziert sich denn diese Kritik als eine über alle, sozusagen, woher nehmen die den Anspruch, das Recht oder so? Und hat das Konsequenzen? Also sollte das auch Konsequenzen haben, jetzt zum Beispiel für den Sendegarten oder für irgendeinen x-beliebigen anderen Podcast, den wir möglicherweise noch kritisieren wollen oder über den wir sprechen wollen. Und das finde ich schon mal einen sehr, sehr klugen Punkt, also die Frage zu stellen. Weil dann trifft man ja genau den Kern der Frage nach, was eigentlich diese Kritik kann, wie sie sich qualifiziert und wie sie sich auch selber rechtfertigt oder auslegt. Ne? Mein Verständnis ist natürlich eines, das eigentlich gar nicht in so einem problematischen Zusammenhang dazu stehen, weil diese Kritik muss irgendwie möglich sein, ohne bloße Meinung bleiben zu müssen. Also ohne, dass wir sagen müssen, ja, kann ja jeder machen, wie er mag. Oder
ja. Ja?
Also weil das ist ja gerne, würde ich sagen, die Position, die so in der Podcast-Szene weit verbreitet ist. Jeder kann ja machen, was er mag.
Ist die falsch?
Also ich würde sagen, sie ist zumindest nicht richtig, aber
okay. Also, der feine Grad.
Ja, weil es, also, genau, jeder kann machen, es ist, stimmt, praktisch ist das vielleicht der Fall, nicht, also faktisch nicht, es kann nicht jeder machen, was er will, aber davon abgesehen, man könnte machen, was man möchte und man kann es machen, solange man möchte und wenn man gar keine Hörer hat, dann kann man das auch ohne Hörer machen.
Ja.
Das ist nicht der Punkt, aber diese Kritik, die Kritik der Formate mit an sich, an ihrem Anspruch, an meinem Hören, an meinem eigenen Hören zu messen, was ich höre, ja, und so etwas auch zu äußern,
ja,
muss mehr sein können als eine bloße Meinung. Also als eine Meinung unter vielen. Sie kann sich nämlich als Kritik rechtfertigen und dann sozusagen auslegen, sagen, meine Kriterien sind folgende. An denen messe ich jetzt beispielsweise. Und diese Kriterien kannst du wieder kritisieren, kann jemand anders kritisieren oder anders darüber sprechen und dann handeln wir etwas aus. Also dann entsteht etwas. Dann ist in dieser Kritik möglicherweise so etwas wie ein Erkenntnisgewinn über das Produkt, das, was wir eigentlich tun, dieses Podcasten, was das heißt und so fort. Und dann wächst, also so, ne, ganz in so einem wissenschaftlichen Zusammenhang gedacht, eigentlich in der Kritik wächst und entsteht so etwas, was ohne diese gar nicht möglich gewesen wäre. Und das ist nicht nur dann unterschiedliche Meinungen, die nämlich als Meinungen sich überhaupt nicht überschneiden. Meine ist meine und deine ist deine. Und wir sind nicht mal selber unseren eigenen Meinungen verpflichtet. Das ist das Schöne am Meinen. Wir können es nur meinen, kann man morgen schon wieder anders meinen. Die bleiben ohne Konsequenz. Aber ich glaube, der Punkt ist, meine Frage ist auf einen Satz gebracht. Wie ist Kritik möglich, die weder zur Verletzung führt, noch bloße Meinungsäußerung sein muss.
Ja, das fragst du mich. Du hast es ja das angezettelt sozusagen.
Genau, aber
ich frage jetzt erstmal zurück. Wenn du sagst, das ist jetzt keine Meinung, sondern es sind sozusagen Maßstäbe, die du herangezogen hast, die du auch zur Diskussion stellst. Aber dann hast du ja erstmal Maßstäbe. Wir können ja einfach mal sagen, es gibt den Maßstab, ein Podcast muss 60 Minuten lang sein. Den kannst du dich anschließen oder auch nicht. Und wenn ein Podcast 61 Minuten lang ist, dann ist er schlecht, weil er diese 60-Minuten-Grenze gerissen
hat. Genau, das wäre natürlich ein Quatsch-Maßstab, aber
ja, einfach mal so. Oder ja, es müssen mindestens 3 Personen drin sein. Da muss eine weiblich sein. Oder ja, irgendwelche,
oder 2.
Ne? Ja, oder sowas. Ne? Also man könnte ja so ein paar Kriterien aufrufen. Aber das wäre dann wenn man das jetzt weiterdenkt und noch so ein paar dazu tut, kommt man ja in eine Form der Normierung hinein. Also genau, dann nun ja. Vor allen Dingen an alle Anfängerinnen und Anfänger gedacht, die jetzt überlegen, ich greife mal zum Mikrofon und laber da einfach mal so rein. Da wird ja die Hürde zum Anfang irgendwie immer noch höher, weil man muss die 60-Minuten-Grenze und die Quotengrenze und was weiß ich, die Themengrenze und alles beachten. Da kommt ja überhaupt keiner mehr auf die Idee, zum Mikrofon zu
kommen. Das wüsste ich nicht. Also ich meine, dann könnte man das über alle Kritik von, weiß ich nicht, sich letztlich irgendwie professionalisierenden Praktiken, Tätigkeiten und so weiter sagen. Also ich meine, nur weil Profifußballer zum Beispiel anders kritisiert und andere Qualitätsunterschiede in genauesten Sitzungen sozusagen gemeinsam debattiert und im Fernsehen ausgestrahlt selbst werden, heißt es lange nicht, dass irgendwelche Kids demotiviert werden, Fußball zu spielen. Also das glaube ich nicht. Also das glaube ich, es kann auch gar nicht das Problem sein. Also man darf nicht auf Kritik verzichten müssen, weil man Angst hat, dann macht es niemand, probiert es niemand mehr aus. Das müssten zwei voneinander trennbare Problembereiche sein. Also es muss eine Kritik auf alle Produkte oder so hin möglich sein, die niemanden deshalb schon davon abhält, nur weil es sie gibt.
Ja, ich würde es auch gerne nochmal andersrum reden, weil ich glaube, du hast, das hast du ja im Sendegarten auch schon gesagt, so dieses, wenn jemand mir einen Verbesserungsvorschlag macht, setzt das ja irgendwo Maßstäbe, die müssen ja nicht meine sein. Ich glaube, das ist ein vorgeschobenes Argument, denn das eigentliche Problem, unterstelle ich dir jetzt, ist, wenn Moritz so einen Kosmos aufmachen will zwischen eine Meinung haben und sich nicht verscherzen auf Beziehungsebene, weil wir wollen ja alle und so weiter trotzdem gute Laune haben, dieses keine Meinung haben, also nicht nur eine Meinung haben, mehr als nur eine Meinung haben, beginnt ja dann, wenn man die Praxis des Podcasts mal richtig ernst nimmt und dann kritisiert. Also,
was ist die Praxis des Podcasts?
Naja, man sagt halt nicht nur, der Podcast hat mir gefallen, weil ich was gelernt habe. Also dieses typische, bei mir ist angekommen das und das fand ich gut. Ich habe mich gut gefühlt, ich habe was gelernt wie so, und so weiter. Sondern wenn man uns sagen, so zurückkoppelt, aber noch besser wäre es gewesen, wenn und dann, und das finde ich zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, da kann man gut drüber diskutieren, Länge. Länge ist so ein erstes, das hat der Podcaster in der Hand. Wenn da Kritik von außen kommt, ist das eine ganz klare Kritik an der Praxis, weil der Podcaster hat ja entschieden, wie lang der Podcast ist, oder es einfach laufen lassen. Also da beginne es so. Ja. Wir haben ja zum Beispiel im Aufwachen-Podcast sehr oft dieses 4-5 Stunden, wer hört denn das, da komme ich ja zu sonst nichts mehr und so weiter. Also eine Kritik an der Länge des Podcasts wäre sofort einer an unserer Praxis, die also auf eine Entscheidung von mir Bezug nimmt, die aber trotzdem, finde ich, in irgendeiner Art und Weise, so ab 2019, finde ich, in der deutschen Podcast-Landschaft gerechtfertigt sein muss, auch wenn man dann sagt, naja, aber es ist doch meine Sache, wie ich den Podcast mache. Ja? Also ich finde, wenn jemand kommt und sagt, der Podcast ist zu lang, muss man irgendwie über Länge diskutieren können. Und dieser Kriterienkatalog beginnt halt mit Länge des Podcasts und es gibt dann eben sehr viele Kriterien, von denen ich einfach sage, nee, das ist jetzt keine Standardisierung oder so, sondern es nimmt wirklich Bezug auf deinen Podcast, über den ich da spreche, kritisch. Ja, und ich finde, dieses Gespräch muss 2019 irgendwie möglich sein, dass man mehr als Meinung äußert, ohne sich es auf der Beziehungsebene zu verspielen. Und vielleicht, und das wäre ja auch so ein Punkt, den Moritz eben nochmal ansprach, vielleicht gar nicht so sehr Kritik äußern, um den Podcast, über den man spricht, besser zu machen, sondern tatsächlich so einen inspirativen Denkzusammenhang, ach, das wäre auch möglich für andere zu geben. So, dass man tatsächlich dann in dem Podcast, wenn man ihn kritisch erwähnt, den Podcast nur als Thema hinstellt, aber eigentlich für andere darüber spricht und dieser Podcast so als Beispiel dient, aber halt immer bezogen auf diese Praxis, ja?
Ja, was ich an der Stelle schwer reinkriege, ist, wir freuen uns ja eigentlich, dass es diese Vielfalt gibt, diese Freiheit und die Vielfalt. Mhm. Jeder soll das nach seiner oder ihrer Fasson halt gestalten. Und na klar kann ich mir dann hinterher, wenn ich das angehört habe, als Konsument, als Hörender sagen, oder das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen oder wie gestern diskutiert wurde, die Danksagungen am Anfang oder am Ende, was ist jetzt der richtige Weg? Da gibt es wahrscheinlich keinen richtigen Weg. Es ist beides gut. Warum soll da ein Goldstandard sozusagen gefunden werden? Das verstehe ich noch nicht so genau. Höre ich da bei dir so ein bisschen auch einen Verteidigungsreflex? Willst du deine eigene Vorstellung möglichst verteidigen, weil du sie jetzt für so Best Practice für dich gefunden hast? Ist das auch eine Mission, die du an andere weitergeben willst? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil gegen Missionen, glaube ich,
ja, der Missionierungsgedanke ist im Grunde sehr stark bei mir.
Aha.
Also Aufwachen-Podcast ist ja eine reine Mission.
Ja.
kann man natürlich auch allein unter Unterhaltungsaspekten, aber wir haben natürlich schon, wir verbinden damit eine Mission. Wir wollen, das ist eben auch entscheidend, wir wollen, dass da Leute zuhören und zwar nicht nur Unbeteiligte, sondern tatsächlich auch die Macher des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja, also ich will, dass die das hören und ich weiß ja auch, dass teilweise gehört wird, wir kriegen ja auch Feedback und ich will, dass die darüber nachdenken, wie wir darüber sprechen und im Grunde nehme ich mein Publikum so ein bisschen als Schwungmasse mit in diese Diskussion. Deswegen ist es auch nicht unentscheidend, Publikum zu haben als Podcaster.
Aber denn dann der instrumentalisierst du uns ja alle.
Das ist im Grunde ein ganz Instrumentalisierung Gedanke, ist vielleicht nicht ganz verkehrt.
Das macht mich gerade ein bisschen unruhig.
Sehr gut. Das ist ein gutes erstes Thema. Warum macht dich das so unruhig? Wir wollen doch alle Hörer haben.
Möchte die
haben.
Schwungmasse sein für jemanden, der vielleicht auch im Detail Thesen vertritt, mit denen ich mich nicht so hundertprozentig anfreunden kann. Ich finde dich im Gespräch, wenn ich dich höre, manchmal unangenehm. Du bist, wenn du am Mikrofon bist, habe ich gestern noch gesagt, wenn ich sag's mal ganz flapsig, der Stefan hat ein Herz aus Gold, aber am Mikrofon ist er ein Kotzbrocken. Also diese Spannweite, ich kann das kaum ertragen, aber ich weiß, dass du, also du bist nicht der Zerleger, der Böse, der die Leute fertig machen will. Du hast irgendeine andere Vorstellung von deinem Mitmenschen. Ich kriege das irgendwie gar nicht, überhaupt nicht zusammen. Ich verstehe es nicht so richtig. Und gegen Missionen habe ich gedacht, bist du grundsätzlich, weil das etwas ist, wo anderen Leuten gesagt wird, wo eine Schablone vorgehalten wird und sagt, so musst du sein, wie die Kirche uns sagt, nach den Regeln des, was ja. musst du leben oder so.
Wir sitzen natürlich hier mit dem Religionswissenschaftler, der unter Mission auch wieder, allein weil es diesen historischen Gegenstand so gibt, aber ich will mal nicht so sehr am Missionsbegriff bleiben, aber an dem des Publikums schon. Publikum ist wichtig. So, und ich finde, wenn man an die Sache rangeht und sagt, naja, jeder kann ja, wie er will, und wenn man dann kein Publikum hat, na gut, aber wenigstens hat man sich ausgelebt. Ich finde, darin steckt auch so ein bisschen Selbstbetrug, weil Podcasts braucht Publikum. Podcast ist nicht einfach nur ein Skype-Gespräch, das man so führt, sondern Podcast ohne Publikum macht einfach, es ist, ein Podcast mit mehr Publikum ist einfach automatisch ein Podcast als ein kleiner Podcast mit kleinem Publikum.
Ja, das ist so.
Also Publikum spielt eine Rolle.
Das dem widerspricht natürlich die Idee, dass du mit den 10 Richtigen kannst du vielleicht die Welt aus den Angeln heben, was du mit den 1000, die nicht richtig sind, nicht schaffst oder so. Ja, das ist jetzt so ein bisschen plakativ gesagt, aber mit der reinen Schwungmasse, ich weiß nicht. Es kommt darauf an, warum ich zum Mikrofon greife. Also ist es etwas, wo ich mich einfach, was mir einfach Spaß macht, mit der Technik rumzukramen oder mit Leuten irgendwie zu schnacken oder so, oder ob ich tatsächlich diese Botschaft habe, die ich verteilen will. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was sehr legitim wäre, was soll denn die Botschaft vom Sendegarten sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wir haben hier gerade dieses LED-Lagerfeuer und das ist wahrscheinlich so der kleinste Nenner, auf den ich mich einlassen kann, dass man einfach sagt, so das ist so der das digitale Lagerfeuer, da können wir uns alle mal treffen und so ein bisschen kuscheln und wem es dann zu viel ist, der geht halt wieder und der hält sich dann mehr aus der Entfernung dran.
Also wenn ich und Moritz jetzt sagen, wir machen 2019 die Podcatcher jeden Monat einmal, wir gehen kritisch mit der Podcast-Landschaft um, nehmen uns einzelne Beispiele raus und kritisieren sie und über jedem Gespräch steht immer die Idee, diesen Podcast, der wird im Grunde zu wenig gehört, er ginge besser und das bessere Kriterium wäre, man könnte ihn für mehr Publikum erschließen, wenn man das oder das, das fändest du schon so einen illegitimen Eingriff in die Hobbyisterei Podcast?
Ja und nein, also mich würde ernsthaft eure Meinung zu verschiedenen Podcast-Angeboten ernsthaft interessieren. Du hast ein sehr waches Auge, du hast eine soziologische Vorstellung, du auch, also ihr beide, ihr könnt ja auch das Zusammenspiel von Menschen, warum reagieren Menschen wie und so weiter, das habt ihr ja gelernt und durch Beobachtung auch sicherlich nicht verlernt. Das könnt ihr auch erklären, besser als das vielleicht ein Laie kann. Aber ich würde an der Stelle mir wünschen, dass irgendwo eine Grenze gezogen wird, so ich sage meine Meinung dazu, das ist alles Käse oder mir ist der zu lang, mir schmeckt die Suppe nicht, aber ich würde nicht erwarten, dass der Koch jetzt eine andere Suppe anrührt, weil vielleicht andere Leute sagen, das ist genau die richtige Mischung, die er da gefunden hat.
Also ich würde gern mal eigentlich kritisch zu dem, was Stefan sagt, dir nicht zur Seite springen, weil brauchst du nicht, aber einfach zumindest...
Das tut mir schon
ich halte
gut.
Das glaube ich nicht. Brauchst du nicht. Aber... Also Schwungmasse, ein Publikum, ein Podcast sei besser, wenn er mehr Publikum hat oder so. Oder auch gestern, also ich meine, in der Diskussion kam das ja gestern auch schon raus, ne? Das ist dann umgerechnet auf Spenden, was letztlich auch Publikumsmasse ist, letztlich Ausdruck zumindest von irgendwie Menge an Hörerinnen und Hörern, sei die direkteste Rückmeldung, die man so bekommt. Die ehrlichste. Ach Gott, so falsch. Ja, nichts ist so ein Quatsch. Aber
Meinung? Ist das deine Meinung?
Das halte ich für tatsächlich einfach Unsinn. Also wenn man Geldzahlungen als eine ehrliche Rückmeldung, dann ist das Wort ehrlich.
Die ehrlichste.
Ja, genau.
Unter allen.
Umso schlimmer. Dann ist das Wort Ehrlichkeit vollkommen entwertet, wenn es letztlich sich nur noch in Zahlung oder Nichtzahlung ausdrückt. Davon aber abgesehen, das war gar nicht mein Punkt.
Ja, ja, okay.
Also das halte ich eben nicht für eine Meinung, sondern das halte ich für einen nachweisbaren Schwachsinn. Also in der Wortbedeutung und wie auch immer. Aber also ich glaube nicht, dass große Publikumsmengen jetzt unbedingt einen Podcast auszeichnen und ihn besser machen. Vielleicht auch nicht, dass das bestätigt, warum bestimmte Formate gut sind. Also sagen fast objektiv gut. Sie sind populär, das ist aber ein Unterschied. Also ich meine, es gibt so etwas wie, weiß ich nicht, sehr populäre Fernsehformate, die lange Jahre sehr populär waren, jetzt auch mit abnehmenden Zuschauerzahlen und so konfrontiert sind, aber die sind einfach nicht gut, deswegen nur, weil sie viele Leute gucken, sondern möglicherweise alternativlos, möglicherweise, weil eben sehr weit verbreitet oder bekannt und so weiter und so fort. Die Gründe, die dazu führen, sind, weiß ich, vielgestaltig. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Frage nach der Kritikmöglichkeit oder der Meinung oder den Möglichkeiten, eine Meinung anders als nur als eine Meinung zu präsentieren. Das ist schon eine Frage der Praxis, also Kritik als Praxis. Etwas, was man tun muss und wo es Übung braucht. Und zwar nicht Übung jetzt zum Beispiel nur von Stefan und mir. Wir brauchen da auch Übung. Also ich halte das weder für abgeschlossen noch wirklich schon richtig für begonnen. Sondern von allen Podcasterinnen und Podcastern und Hörerinnen und Hörern. Eine Übung, ja, also so wie man beispielsweise, weiß ich nicht, vielleicht ein Gourmet oder so wird, wenn man viel, kenne ich mich nicht aus, keine Ahnung, ich warte im Morast, aber also wenn man viel Wein trinkt oder so, na, da schmecke ich kaum Unterschiede, es gibt Leute, die schmecken Unterschiede.
Klar, und das ist auch antrainiert. Also
und das,
ja, genau. Klar, das ist schon richtig.
Und das sind nicht einfach, und das ist bei Geschmack, dieser Vergleich ist jetzt schräg, also deswegen bitte nehmt ihn nicht so ernst, ja. Aber das ist nicht einfach nur eine Meinung, dass da der Wein nach Kirsche schmeckt und der andere nach Aprikose, sondern das ist sozusagen etwas, worauf, also das kann man schmecken, wenn man es kann. Und ich glaube, also diese Objektivitätsimplikation da einfach mal rausgelassen, glaube ich, dass wir tatsächlich einen Weg finden müssen, eher in so einem wissenschaftlichen Zugang, Kritik zu verstehen, als etwas, was sich auf seine eigenen Maßstäbe verpflichtet und an ihnen messen lassen muss. Also Kritik selber muss sich transparent so gestalten, dass sie sagt, also ich kritisiere das aus dem und dem Grund so und halte aus dem und dem Grund das für ein Problem.
Ja, aber lass mich kurz drüber einhaken. Reden.
So, und lass das ausdiskutieren. Das ist nicht meine Meinung, sondern sagen, ich kann genau zeigen, was ich höre. Wie ich das höre und was das auslöst. Und so, ich kann das nicht nur einfach sagen und sagen, es gefällt mir, weil was ist das hilfreich? Gar nicht. Ja. Dann kommt wieder die ehrliche Zahlung als ehrlichstes Feedback. Ja.
Also die zwei Sachen, die Moritz jetzt negativ kritisiert, sind ja zum einen, dass ich sage, das ehrlichere Feedback, Moritz nicht jetzt umbauen, das ehrlichere im Sinne von jemand, der Geld zahlt, hat tatsächlich dann weniger Geld. Ja, aber jemand, der Worte schreibt, das ist ein toller Podcast, der hat halt Worte geschrieben. So, also da ist so eine kleine, da hat jemand wirklich was gegeben, wenn er Geld hat. Und das andere, Publikumsgröße.
Das rauscht sehr. Da ist der Ventilator drin.
So, zweitens, das Publikumsgröße. Das sind ja zwei Kriterien, völlig abseits des Inhalts. Die sagen ja überhaupt nichts über Inhalte aus. Und sie sind relativ. Also, die Geldzahlung ist die ehrlichere von allen Reaktionen. Und Publikumsgröße sagt irgendwas aus, wir wissen aber nicht was, weil Inhalt wird damit nicht transportiert. Ja? Deswegen ist das ganz weit weg von einer Gleichsetzung mit, das ist aber ein guter Podcast, weil er reichweitenstark ist. Nur, was mir auffällt ist, wenn wir Leiden darstellen, das Leiden der deutschen Podcast-Landschaft, dann ist Publikumsgröße das erste, wenn nicht sogar einzige, was so immer mitschwingt, was eigentlich gemeint ist. Es wird zu wenig gehört. Irgendwelche kapitalistischen Podcaster aus Berlin, ja, die an irgendwelche Magazine und Werbenetze angebunden sind, die haben ja viel mehr Zuhörer, weil die haben dann auch so einen Gästebetrieb und da spielt Prominenz eine Rolle. Aber Größe des Publikums, finde ich, ist eigentlich das maßgebliche Kriterium, an dem sich auch die Podcast-Landschaft, wie sie hier sitzt, also unsere Ultraschall, Podlove und so weiter, die messen sich an Publikumsgröße. Und jetzt wäre zum Beispiel 2019 tatsächlich die Frage, wie kriegen wir denn ein Gespräch über Qualität hin, von dem wir inhaltlich jetzt überhaupt nicht sagen können, weil da finde ich auch, da hast du absolut recht, Martin, jeder hat seinen eigenen Geschmack und so weiter. Aber Publikumsgröße würde ich zum Beispiel 2019 jetzt wirklich mal fruchtbar machen als kritisches Kriterium, um, wenn wir über unsere Podcasts sprechen, ehrlich miteinander umgehen, wenn man sich ein größeres Publikum wünscht, dass man dann auch für Kritik offen ist, sich nicht verletzt zeigt, sondern sagt, okay, hier geht es um die Fortentwicklung der Podcast-Landschaft und da wird kritisch mit mir umgegangen. Vielleicht hilft es noch anderen, die zuhören, viel mehr als mir selbst, aber ich finde, 2019 könnten wir damit beginnen, in dieser Art und Weise kritisch mit dem klaren Kriterium mehr Publikum. Ja, und es wäre zum Beispiel auch für den Sendegarten, der ja nun sehr flauschig ist die letzten Jahre gewesen, aber ihr habt jetzt auch 64, 65 Folgen abgerockt. Ja, ab der 70. könnte man jetzt dieses Kriterium Publikumsgröße immer mitlaufen lassen und sich fragen, warum interessieren sich so wenig für den Weltraum, wenn doch da so sympathisch über den Weltraum gesprochen wird. Und dann ist man ganz schnell bei inhaltlichen Sachen, die man dann anmerken kann.
Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen und ich nutze die Gelegenheit, dich einfach mal um Hilfe zu bitten. Was ist denn das Podcastland eigentlich? Wo sind denn die Grenzen? Was sind denn die Podcasts, die du da eigentlich so in Konkurrenz vor Augen führst? Sind das welche mit gesellschaftlichem Einfluss?
Das sind die, also ich kann es dir umreißen.
Ja.
Das sind die, die erstens freie Software nutzen, die selbst hosten, die sich nicht zum Drittanbieter gehen, also die Podlove und so weiter interessant finden, die deswegen Sendegarten namentlich kennen und da vielleicht auch mal zu Besuch waren. Die wissen, dass es Subscribes-Konferenzen gab und vielleicht auch wieder gibt, die hier beim 35C3 zum Beispiel mit auch vor Ort sind. Also diese Podcast-Landschaft meine ich. Die können wir, glaube ich, schon ganz klar umreißen und wir können sie vor allem gut unterscheiden von den Online-Media-Rockstars oder sonst irgendwas. Ja, und die, so wie ich das mitbekomme, jetzt gibt es Podcasterinnen und so weiter, das zielt alles darauf ab, das bekannter zu machen, die einzelnen Podcaster, ja, präsenter zu machen, mehr Publikum, Empfehlungsnetzwerke jetzt endlich mal zu schaffen und so weiter. Und ich finde, 2019 wäre deswegen auch das Jahr, in dem man sagt, und jetzt kümmern wir uns auch erstmal um Kritik. Es ist zwar super schwer, sozusagen unabhängig oder sozusagen vorbereitend für eine Podcast-Kritik-Praxis vorher Kriterien zu klären, sondern die können auch nur in dieser Praxis geklärt werden. Ja, also man kann sich mit Podcast-Kritik auch verrennen und jemanden über die Maßen kritisieren, der es vielleicht nicht verdient hat, wo man dann auch den Widerspruch gerne annimmt und so. Aber ich finde, also diese Form von Kritik, die wünsche ich mir sehr für 2019. Und ihr seid ja einer der ersten Podcasts, die wir erwähnt haben.
Ja.
Zwar noch nicht besprochen, das kommt natürlich noch, die ausführliche Rezension, aber erwähnt haben. Und bei euch war natürlich...
Kommt noch mehr?
Na klar,
wir
haben ja nur einmal kurz erwähnt, dass die Jingles, sagen wir mal, sympathisch, genau, familiär voneinander abgegrenzt werden.
So, und also da habt ihr schon erstaunlich sensibel drauf reagiert. Also ich war wirklich überrascht,
darauf reagiert. Okay, jetzt bremst dich mal kurz, weil die Frage war ja ausgezeichnet von Martin jetzt, ja. Also das war ja sozusagen, das war ja eigentlich Kritik in Reinform und so schön versteckt in all dem Flausch, dass du es fast gar nicht bemerkt hast, wie er dir eine Steilvorlage gegeben hat, dieses Stefan erklärt die Welt selbst nochmal vorzuführen, was darin ja kritisiert wurde. Ja? Also es war ja, bitte hilf mir, Stefan, ich weiß nicht, sag mir mal, was ist denn die Podcast-Landschaft? Und dann sagte Stefan nur so, also es hätte nicht schöner sein können. Also ich erkläre dir das mal. Ich kann dir das kurz
geben.
Es war wirklich so, nein, aber ich will nur, was ich damit sagen will, ist, in diesem Flausch steckt auch die Möglichkeit zu Kritik schon drin. Die ist da drin, man kann gar nicht abstreiten, dass es die längst schon gibt. Ja. Nur, dass sie sich sozusagen in dem Flausch fast wie nicht zeigen muss als Kritik und damit eigentlich etwas meines Erachtens manchmal ein bisschen unehrlich. Es ist jetzt nicht in deinem Fall, das fand ich jetzt hervorragend, weil das ist subtil und subversiv und es demaskiert sozusagen den Welterklärer. In dem Fall, das finde ich cool. Aber ansonsten ist das, also sagen, es gefällt mir schon sehr gut, wenn das einfach die Standardantwort auf jeden Podcast ist, nur weil er wieder da ist, ja, oder weil es ein Podcast ist und man sagt, ja, das finde ich schön, dann hilft mir das gar nichts und ich finde, und ich denke, das hat so ein ideologisches Problem. Da ist Kritik drin und sie äußert sich nicht als solche. Das heißt, man kann, sobald man dann wieder Gegenkritik übt an dieser Form von versteckter, subtiler Flauschkritik, kann man sagen, ja, das war ja gar nicht so gemeint. Und man hat damit sozusagen auch noch was, worauf man deuten kann und sagen, ja, ich habe wirklich nicht so gesagt. Also dieser Flausch ist so, ja, die muss eigentlich noch zu einer ehrlichen Kritik ausgebaut werden, damit es wirklich echter Flausch ist.
Die passt halt sehr in dieses Social-Media-Zeitalter. Wir machen alle nur einen Tweet, aber es war nur ein Versuch und wir revidieren das sofort, wenn Kritik kommt und so weiter. Die ganzen anderen Kulturformen, die wir so schätzen, ja, Film und so weiter.
Ja, ja.
Also nehmen wir mal Film, ja. Seitenweise Abhandlungen, nicht als Film, sondern als Text, wo sich der Autor wirklich reinkniet und der Leser wirklich wissen will, wie fand denn der Autor jetzt den Film? Beim Podcast wäre es ja wenigstens so, dass wir sagen, okay, der Podcast liegt audiomäßig vor, also antworten wir auch audiomäßig und geben damit die einfache Möglichkeit zu antworten, weil man kann auch einfach dazu, ja, anders als wenn wir jetzt sagen, wir machen ein Magazinformat in Textform und dann, ja, das wäre sozusagen so ein Bruch dann drin, aber das würde ich mir sogar noch mehr wünschen, wenn wir so einen nachlesbaren Text, in dem einfach 150 Zeilen Podcast-Kritik.
Was würdest du denn sagen, Martin, was, woran es da fehlt oder welche Kritik wünschst du dir denn eigentlich? Oder habe ich dich aus einem Gedanken rausgerissen? Sorry. Dann
ja, ich versuche gerade eine Frage an euch. Ist mit der Kritik eigentlich auch der Auftrag an Veränderung,
ja,
formuliert? Also wenn ihr jetzt wegen den 75-Minuten-Podcast kritisiert, dass er so lang ist, dass er bitteschön ab der nächsten Folge dann die 60 Minuten einzuhalten hat, also um dieses untaugliche...
Wir machen ja dann Kürzungsvorschläge.
Ja,
ja, steckt da diese Idee, auch die Erwartung dahinter? Jetzt haben wir es doch gesagt und beim nächsten Mal muss er das jetzt umsetzen?
Nee, das nicht.
Oder ist die Kritik... also wirkfrei gedacht, also dann doch, es ist nicht ein Meinungsbild nur, das verstehe ich schon, also es ist jetzt nicht nur reiner Ich-Geschmack, sondern es gibt auch etwas abstraktere Kriterien, aber wenn jemand sagt, weißt du was, deine Kriterien, ich kenne sie, aber ich ignoriere sie bewusst,
ja,
ist das dann okay?
Ja, das ist super okay, weil das habe ich ja vorhin schon gemeint, es ist eben der völlig falsche Ansatz zu sagen, wenn du was gegen meinen Podcast hast, weil das ist ja so nicht gemeint, dann ruf mich doch an, aber mach's nicht vor Publikum.
Genau.
Guck mal, das literarische Quartett, das war für den Leser der Bücher, das war nicht für die Autoren, sondern man hat vorher den Leuten gesagt, was sie lesen müssen und dann durften sie sich ein eigenes Leseerlebnis machen und das dann nochmal vergleichen mit dem Leseerlebnis, das auf der Bühne präsentiert wurde. Nachtkritiken von Talkshows, die bestgelesenen Texte überhaupt im deutschen Zeitungsinternet. So, da finden abends Talkshows statt. Prominente Politiker reden miteinander. Die Texte, die danach entstehen, sind für die Zuschauer gemacht, die sich erstens nochmal rückversichern wollen, haben das die anderen eigentlich genauso gesehen wie ich oder die es verpasst haben, die dann nochmal nachlesen wollen, was haben denn die anderen gestern gesehen, was ich nicht gesehen habe. Also das nimmt ganz weiten, großen Abstand von den Urhebern dessen, was da kritisiert wird. Und genauso würde ich diese Podcast-Kritik eben auch verstehen. Der Hersteller des Podcasts, der kritisiert wird, ist sozusagen einer unter vielen in diesem Publikum, die alle was mit Podcasts zu tun haben, nur er ist halt aktiv darin verwickelt gewesen, was da kritisiert wird, die anderen halt nicht, ja, aber die anderen sind ja genauso aktive Podcaster, die sich genauso mit diesem Problem, sage ich mal, mit dem Phänomen, um das da besprochen wird, befassen, ja. Also deswegen, dieses Publikum aus qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten ist super wichtig. Und ich glaube, Publikumentwicklung, so wie eben schon mal gesagt, ja, also das Publikum muss wachsen, das geht vor allem über Kritik, über Widerspruch und so weiter. Es ist nicht so sehr dieser Flausch.
Ja, man kann ja auch kritisch sein und trotzdem nett miteinander umgehen. Also im Flausch muss jetzt nicht gerade jede Kritik erstickt werden. Also ich kann tatsächlich sagen, mir gefällt dieses und jenes nicht, aber lass uns ein Bier trinken gehen oder so, das passt für mich schon zusammen.
Genau.
Ich habe gerade gesagt, Stefan ist ein Kotzbrocken und ich habe jetzt nie das Gefühl, dass wir jetzt kein Wort mehr deswegen miteinander reden.
Gar nicht, das ist der Anschluss.
So.
Aber das ist jetzt auch tatsächlich Stefan-spezifisch. Ne? Also so. Naja, ich meine, man, das ist
mit
ja
jetzt. Mit mir kann man es ja machen.
Ja, genau so.
Nein, mit dir kann man es nicht nur machen, sondern mit dir muss man es machen, weil sonst geht's halt nicht mit dir. Also, man kann halt, also, wenn man zu lange mit dir rumflauscht, dann wird halt
richtig.
Dann kein ich Gespräch.
Richtig, nutzt es eiskalt aus.
Ja, also, ich meine, der Grund, warum man sagt, ich meine, das ist ja, demaskieren ist ja hier überhaupt nicht nötig, das führt er ja selber jedes Mal vor, aber man muss ja halt mit ihm, also, ich meine, das ist der Grund, warum er so auftritt. Oder warum du so Meinungen pointiert, also was heißt pointiert, oder du würdest sagen rauskotzt, ja. Und genau, also damit liegt er, sagen wir mal, die gut 40% mindestens falsch, ja, würde ich sagen. Und es halt, oder man müsste zumindest noch deutlich mehr dazu sagen, als er das tut. Aber das macht er nicht, damit jemand anderes was dazu sagt. Und das finde ich ja gut, da funktioniert ja was. Da kommt ja zu was, es kommt ja zu was. Ich meine, im Mindesten muss man sagen, jetzt Stefan, so geht's nicht, ja. Dann, und also das
muss man aber
das muss man eben sagen. Ne? Und dann sagt halt eben hinterher auch niemand, oh, das ist jetzt vielleicht nicht meine Meinung, sondern es ist halt so, es gibt ein paar Leute sicherlich da draußen, die sagen, beim Stefan, da raste ich jedes Mal aus. Ja? So.
Die das vielleicht sogar auch mögen,
sind die besten
Hörer. Ja auch sein.
Die das auch mögen,
ja,
oder?
Ja, das ist erstmal wertfrei. Also mir kommt das so vor, aber andere regen sich wahrscheinlich gerne daran oder reiben sich dran gerne.
Also Stefans ganz Position wäre wahrscheinlich, solange sie zahlen, egal. Ja? Solange sie spenden. Nein, aber, also es ist ja ehrliches
Solange Feedback. Sie Schwung aufbringen.
Ja, genau. Ja, ist mir egal, was die Schwungmasse denkt.
Ja.
Hauptsache sie ist
da. Das kann ja dann nach seiner Idee eigentlich nicht stimmen.
Nee, das stimmt auch nicht.
Wenn ihm die Schwungmasse abhanden kommt, müsste er ja dann seinen Kurs wechseln, wenn das Kriterium ist, Schwungmasse
zu haben. Wenn sie
das Schwungmasse-Kriterium nimmt, das ist ein ganz spezifisches Aufwachen-Argument und das nimmt auch wirklich Bezug auf, wir haben einen ganz großen Apparat, der so ein bisschen vor sich hin sendet, der nie Feedback bekommt. Also so ein Heute schneidet, da antworten vielleicht 5 Leute bei Twitter drauf oder so, da passiert sonst gar nichts. Also 3,5 Millionen Leute gucken einfach stumm zu, schalten aus und vergessen alles wieder.
Außer die Krawatte passt nicht zum Anzug.
Außer sowas passiert, genau. Ja. Klaus Kleber weint nochmal kurz ein Tränchen, nachdem das Steigerlied verklingt. Solche Sachen, ja. Aber inhaltlich gibt es da eigentlich kein Feedback. Das servieren wir so ein bisschen und da ist das Publikum, das muss ich nur so sagen, in dem Falle nun wirklich Schwungmasse. So, ja. Wenn die einfach sehen, wir haben genauso viel junges Publikum wie die in ihrer eigenen Sendung, darauf war es bezogen.
Ja, okay.
Da kommt das Schwungmasse-Argument. Da gehört es hin.
Also wenn wir, also 3 Sachen wollte ich noch sagen. Eine Sache ist, ich halte diese Unterscheidung von Sender und Publikum, finde ich, wirklich schwierig. Die finde ich so ein bisschen überholt. Und wenn man das Publikum ihm so eine Bedeutung zumisst als Publikum, und das sozusagen als potenzielle Podcasterinnen entmündigt, indem man es als Publikum sehr wertschätzt, also so ein verkapptes Kompliment, also so ein Pseudokompliment, das ist eigentlich demotiviert, selber was in die Hand zu nehmen und zu bewegen. Das finde ich schwierig, das heißt, das müsste man eigentlich sofort entkräften. Man muss eigentlich, würde ich sagen, dieses Publikum mag möglicherweise in der einen oder anderen Zusammenhängen irgendwie was Wichtiges bedeuten oder so, aber es darf auch nicht als Publikum überschätzt werden. Also Kritik ist etwas anderes noch. Ja, oder
ja gut, aber lass mich da auch nochmal kurz sagen, wieder das Schwungmasse-Argument, nur weil die Öffentlich-Rechtlichen ja auch mit Publikum argumentieren, spiegeln wir.
Ist mir Rille, was die machen. Das interessiert halt dich, weil du arbeitest dich an denen so ab. Aber genau. Mir ist es ja völlig
darüber.
Rille.
Das ist kein allgemeines Argument.
Ja, genau, das wollte ich nur noch mal. Also Schwungmasse ist ein Argument, wenn man halt mit öffentlich-rechtlichen Medienanstalten oder privaten Medienanstalten, die professionalisiert, aber schon länger dabei oder sonst wie sind, verhandelt oder sich in einem fiktiven Dialog sieht. Ja? Genau. Für den Rest der Podcasterinnen ist das egal. Ja.
Wenn ich was erreichen will, dann kann ich das ja gut verstehen. Markus Völter vom Omega Tau Podcast, der hat das mal gesagt, viele Hörer helfen mir, Türen zu öffnen.
Ja.
Wenn ich an die NASA oder wo auch immer herantrete und möchte mit einem ehemaligen Flugkapitän hier von diesem Space Shuttle reden, dann fragen die zurück, ja, welche Relevanz hat denn das, wenn der jetzt mit Zeit für euch einräumt? Und wenn er sagt, ja, ich habe hier 10.000 Hörer, dann hat er natürlich ein anderes Schwung, also einen anderen kann anderen weitere Türen öffnen. Und sagt, die helfen mir, das zu tun, was ich tun möchte.
Ja, aber es gibt das Publikum.
Möchtest du den ARD und ZDF verändern? Klar, möchtest du. Ja. Und dafür diese Menschen, deine Hörerinnen und Hörer, haben.
Nee, ich möchte einfach, dass wir eine Community haben, in der sich alle einig sind, dass diese Nachrichten besser sein müssen. Schon allein, weil wir sie bezahlen. So, und wenn dann dieser Konsens steht, muss man halt gucken, was man daraus macht. Ja? Wir laden ja diese Leute auch ein, die dafür verantwortlich sind, dieses Programm zu machen, reden dann, und zwar nicht nur vor Publikum, sondern mit dem Publikum über diese Sendung, mit diesen Verantwortlichen. Und ich finde, das hat sich jetzt halt so eingespielt, aber Publikumsgröße, ich finde, wir sollten 2019 nicht darüber streiten, ob Publikumsgröße eine Rolle spielt, welche, ob Schwungmasse oder Resonanzraum für Ideen und so weiter, aber Publikum spielt einfach im Podcast eine Rolle. So,
es das spielt ist, eine Rolle, aber es wirklich, es ist überschätzt. Ich habe noch zwei, es waren ja gerade heute drei Punkte. Es war der erste.
Entschuldigung.
Nein, ist gut. Wunderbar. Das war ja, es bezieht sich auf euch. Ich will vor allem noch dich eigentlich nochmal ins Gespräch bringen oder will noch was von dir hören.
Nämlich, er meint mich.
Was ich will, wirklich, genau, ich meine Martin.
Er zeigt auf mich, genau. Ich habe schon wieder Angst.
Was ich sagen will ist, also zum einen möchte ich noch wissen, was du dir vorstellst. Was wäre für dich Podcast-Kritik, und zwar unabhängig jetzt von irgendwelchen nur Kriterien, die da so virtuelle Größen sind an Richtwerte oder so. Weil Kriterien können ja auch zunächst mal einfach nur Variablen sein. Also Länge kann ja eine offene Variable sein. Die ist in dem einen Fall gut so, in dem anderen kürzer, besser und so. Also man muss ja nicht 60 Minuten als Richtwert und alles, was abweicht, ist irgendwie falsch. Sondern so. Aber mal davon abgesehen von solchen Kriterien oder so, welche Kritik würdest du dir denn wünschen? Also an welcher Stelle würdest du dir denn denken, da ist noch lange nicht ausgeschöpft. Was wir da machen, ist schön und wir können hinterher ein Bier trinken, wenn wir uns nicht verstehen, auch gut. Aber was würdest du dir denn wünschen an Kritik?
Gute Frage. Also muss ich überlegen, ob als Hörender eures Angebotes, wo ihr über Dritte sprechen.
Kannst du dir vorstellen, im Sendegarten eine eigene Kapitelmarke Kritik? Mindestens 10 Minuten muss gefüllt werden. Aus dem letzten, ihr macht es ja alle 2 Wochen, aus den letzten 2 Wochen deines Hörerlebnisses der deutschen Podcast-Landschaft, wo du bereit bist zu sagen, okay, 10 Minuten muss ich jetzt irgendwie füllen und es wird auch im Sendegarten zu hören sein. Könntest du dir vorstellen, dass das eine Leistung ist, die man dir abbringen kann?
Habe ich kein Motiv zu, das zu tun.
Und das ist, genau, und das finde ich den wichtigen Punkt.
Wir hatten irgendwann mal ich weiß nicht, ob wir das je gemacht haben oder ob das nur im Planungsstadium war, die Kategorie Komposthaufen. Also welche Podcasts gibt es nicht mehr?
Ach so,
vielleicht auch okay. Warum? Mhm. Welche kann man gut getrost wieder aus dem Catcher rausnehmen? So, ne? Also und ich habe das ein bisschen, sagen wir mal, spaßig locker gesagt. So ein Komposthaufen heißt ja jetzt nicht, dass dieses Material, sagen wir mal, giftig ist oder, sondern es ist ja im Prinzip, es verrottet langsam und aus dem, was mal war, entsteht möglicherweise wieder was Neues. Also in dieser, es ist nicht per se deswegen schlecht, weil es nicht mehr da ist oder weil es abgeschnitten wurde.
Also du würdest in deinem Podcast diesen biologischen Prozess der Kompostierung einfach.
Das hatte ich der Redaktion mal vorgeschlagen, aber wir haben dann gesagt, nee, das wollen wir nicht machen. Unter anderem auch war da der Bob, den wir gehört haben, der sagte, ich möchte nicht quasi öffentlich über andere Dinge, urteilen über andere.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch ein ganz guter Weg ist. Also ich finde, der Sendegarten, der darf seinen Flausch als gemütlichen Feierabendschnack gerne haben. Also es ist kein Boxring, wo wir uns da irgendwie streiten. Ich versuche schon auch das ein oder andere Mal, wenn ich meine, da ist jetzt irgendwas, mal kritisch nachzufragen. Also wird jetzt nicht alles nur über den grünen Klee gelobt, aber die Grundtendenz ist gemütlich, entspannt, flauschig, einfach mal so neugierig sein und ermutigend und nicht entmutigend. Also, so,
also wenn
das
ich,
ist schon die das ist ja. Aber auch gewollt, ja. Das soll auch so bleiben.
Ich finde das gut. Also ich im Übrigen wollte ich das, es hat sich nach unserem letzten Austausch, also in unserem Podcast, in eurem Podcast, dann ja noch auf Twitter kurz fortgesetzt. indem es dann hieß, dass, also da habe ich geschrieben, ich finde den Sendegarten weitaus wichtiger als die Tagesschau oder Tagesthemen, glaube ich.
Richtig, weil du das in dem gleichen Atemzug genannt hattest. Ja, du
genau,
hast darauf
richtig.
Das ist alles.
Ich wollte das hier an der Stelle nur bestätigen, finde ich tatsächlich. Also ich möchte da gar nicht unbedingt etwas, also tatsächlich einfach nur etwas verändern, damit sich da etwas verändert oder so. Es war wirklich ja auch nur kurz erwähnt, also man darf das jetzt nicht überbewerten. Also wir hatten den Sendegarten eben, wie gesagt, nicht besprochen, sondern nur kurz mal dieses als Beispiel für Umgang mit Jingles. Ja, und das war wirklich, das ist ja nichts, was den Sendegarten jetzt wirklich ausmacht, sondern es ist etwas, woran ich denke, wenn ich an den Sendegarten denke, denke ich unter anderem auch an manche Jingles, die ich so erinnere. So wie die bei Peter Lustig eingespielt werden, finde ich ganz lustig.
Genau.
So. Genau, und die werden sympathisch, familiär, also ich fühle mich so ein bisschen zu Hause, wenn ich es höre, ich finde es auch gar nicht so schlecht, also ich würde es gar nicht streichen wollen oder so, ich finde es gut, wie das eingeführt, so, aber es gilt halt nicht für alles, es war ja einfach nur ein Beispiel dafür, wie es gemacht wird und wie es anders gemacht werden konnte, darüber hatten wir dann gesprochen, also das war gar nicht so wertend, also von mir war das gar nicht so wertend,
Wertend in dem Moment gar nicht. Wir haben ja nur drei verschiedene Versionen, wie man mit Jingles umgeht, verglichen.
Genau. So, und, aber daraus hat sich jetzt dieses Gespräch ergeben, also finde ich das hervorragend.
Ja,
dieses Missverständnis großartig. Aber zwei Dinge noch, die mir jetzt aufgefallen sind.
Hast du das eigentlich schon gesagt vorhin?
Ja, das eine war, dass ich dich fragen wollte, welche Kriterien du wolltest. Und bei denen ist mir jetzt aufgefallen, dass es scheinbar, also du sagtest, kein Bedürfnis eigentlich wirklich etwas Negatives zu bemerken an Podcasts oder so. Du hättest da gar kein Bedürfnis für. Aber ich finde viel interessanter eigentlich die Frage, die sich darin verbirgt, nämlich warum ist es eigentlich der Fall, dass man sich zu negativer Kritik nicht qualifiziert, berechtigt, berufen sehen kann, aber zu vermeintlich neutraler Vorstellung oder gar Lob schon. Also inwiefern ist das eine denn anspruchsloser als das andere? Warum braucht es dann für ein Lob oder eine neutrale Vorstellung, eine bloße Erwähnung oder so, weniger Verstand, weniger Berechtigung, sagen, dir wurde das Wort erteilt, das zu sagen, als für Kritik? Und ich glaube, das lässt sich gar nicht begründen. Und dann ist die Frage, warum sagt man das trotzdem nicht? Und da habe ich den Eindruck, da kommt jetzt dann dieser Flausch als so eine Beschreibung der Lage.
Ja, zur Beißhemmung, ja.
Genau. Und die auf alles Mögliche zurückzuführen. Wir hatten ja so ein bisschen spekuliert, also in unserer Folge darüber. Man sagt, man erwähnt sie nicht kritisch, weil man am Ende dann Publikum verliert an die. Ja,
das wäre so eins.
Es gibt andere Podcasts, die verweisen immer kritisch aufeinander, im Mikrodilettanten und Expertengespräche beispielsweise. Das sind so zwei Podcasts, die sich aus bestimmter Verwicklung in früheren gemeinsamen Podcasts immer so ein bisschen dissen und nicht Publikum verlieren aneinander, aber die Gefahr ist natürlich da. Also das wäre nur eine
Spekulation. Genau, wie die Chance auf Wachstum auch da ist.
Aber woran liegt das eigentlich, dass wir für positive Erwähnungen uns berechtigt halten, aber für negative oder für Kritik, für sozusagen anspruchsvolle, die sich dann auch noch ihren eigenen Kriterien verpflichtet? Weil wenn ich nämlich nur sage, das hat mir gefallen, dann muss ich hinterher, also mit der Aussage muss ich mich hinterher nie mehr identifizieren. Da kommt niemand und sagt, na hast du aber was gesagt. Na?
Ja klar, du bist natürlich dafür nicht bestraft, ne? Für was Positives.
Eben. Ja. Die ist so egal, die ist so beliebig, so die kostet mich nichts.
Ja, aber komm mal nach Hause als Sohn und hast eine 5 in der Mathearbeit oder hast eine 1 in der Mathearbeit. Ja. Wann ist denn die Welle? Bei der 1 oder bei der 5?
Also bei uns bei der 1.
So ein besonderes Konzept.
Genau, aber bei Schulnoten ist nochmal ein anderes Problem. Da finde ich, das fände ich tatsächlich auch eine interessante Perspektive auf diese Frage. Warum regt sich eigentlich niemand auf, wenn er mit einer 1
reinkommt? Ja, da steckt genauso die Pädagogik drin.
Die Frage habe ich meinem Physiklehrer schon vor vielen Jahren gestellt. Ja. Wenn der zu Beginn der nächsten Stunde hat er uns aufstehen lassen und gesagt, so, was haben wir in der letzten Stunde gelernt? Und wenn man eine gute Antwort gegeben hat, dann blieb das wirkungslos. Und bei der schlechten Antwort gab es einen 5er-Eintrag. Und dann habe ich gesagt, wieso wird denn das eine negativ konnotiert oder
das
notiert,
ist heute nicht mehr so
konnotiert, in Schulen,
sondern
das ist negativ
nicht
mehr so. Notiert und das andere ja, ist ja. Ja, weil das andere ist ja das Erwartete, das ja. so soll es ja sein.
Also da kann ich kurz aus dem Grundschulalltag berichten, ja. Es gibt das Lobprinzip ist mittlerweile überall gesetzt, es stehen überall ja. kleine Töpfe, wo die Kinder zum Dank nochmal ein Steinchen reinwerfen können und am Ende der Woche wird nachgezählt, wie viele Steinchen hat sich die Klasse erarbeitet und alle wissen, wer der fleißigste Steinchen, ja, also es gibt sehr viel wirklich substanzielles, positives Feedback für gute Sachen, während man die Bestrafung sehr rausnimmt, auch unter Eltern, ja, also so eine 5, hoffentlich war es nur ein Ausrutscher, denkt man so unter sich, man spricht mit dem Kind jetzt gar nicht so intensiv drüber, sondern man weiß dann, okay, es ist auch die Schuld der Eltern, man muss vorher lernen und das ist, also da gab es einen großen Wandel mittlerweile.
Ja, ich bin schon älter.
Aber
so lange her, war aber letztes Jahr 1000, als ich zur Schule
ging. Aber trotzdem zu Recht. Ich finde den Schulnotenvergleich ganz gut an der Stelle, weil das pädagogische Moment steckt da drin, ohne dass man es rausdiskutieren kann. Und ich finde, es steckt genauso auch in der Podcasterei drin. Es ist eben tatsächlich oberlehrerhaft, ja, negative Kritik zu äußern, weil da automatisch dieses mitschwingt, es könnte doch anders sein, anders heißt automatisch besser und so weiter. Ja, während eine positive ist halt einfach, mach weiter wie bisher, alles super.
Und ist das viel oberlehrerhaft,
anstrengungslos,
diese positive Kritik.
Ja, im Grunde wirklich, eigentlich
dieses, gönnerhaft. Das ist unerträglich, ja. Genau, dieses Gönnerhafte oder einfach so positive.
Es führt halt
wirklich
zu nichts.
Die kostet einen nichts.
Nichts schließt an.
Man riskiert damit nichts.
Genau.
Man muss seine Maßstäbe nicht offenlegen. Niemand fragt zurück, warum sagst du denn das eigentlich? Ja. Das ist ein so unehrlicher,
so
Oberlehrer,
genau,
gönnerhafter Blick. Das ist nicht so auszuhalten.
Das war aber wieder so ein bisschen Moritz, denn
aber
ganz
jetzt,
so schlimm
jetzt
ist das
nicht. Beide, aber er macht den wunderbaren eine wunderbare Spannweite auf. Ich finde das ganz großartig. Also das sagt ja genau das Gegenteil eigentlich voneinander und wollt trotzdem gemeinsam dieses Projekt angehen. Oder
ja, genau deswegen.
Super,
genau,
das, genau. Das ist doch schön. Das
liegt
doch
genau deswegen.
Aber jetzt habe ich noch einen anderen, mein
okay,
dritter
Punkt ja.
vorhin. Und der war nämlich, würde ich sagen, nämlich nochmal, bringt er nämlich dieses Verständnis von Kritik nochmal rein, dass wir nicht angesprochen haben, also, oder, weil oberlehrerhaft, das kann ja das eine sein, oder Kritik eben von so einer. Aber was ist denn mit, zum Beispiel, mit Musikkritik? Kritik von Kunst im weitesten Sinne.
Mhm.
Klar, man kann Kunst auch kritisieren im Sinne von, wie gut sie sich verkauft. Und gute Kunst ist Kunst, die sich gut verkauft. Das macht besonders systemtheoretisch vielleicht besonderen Sinn oder Kunst, also die sich mit Kunst ihr Geld verdienen, für die ist das sowieso ein naheliegendes Kriterium. Das wäre so, dass die Publikumsäquivalenz, beliebte Kunst, weniger beliebte Kunst, das ist aber nicht, wie Kunstkritik funktioniert. Das, also wenn überhaupt, ist es ja vielleicht umgekehrt. Mhm. Kunstkritik entdeckt Künstlerinnen und Künstler, die dann sich daraufhin gut verkaufen, aber nicht umgekehrt. Also man sagt ja nicht, Mensch, der verkauft sich gut, das ist ja hervorragend, der malt wie sonst keiner. Sondern es läuft ja dann vielleicht umgekehrt, nicht immer, egal, keine allgemeinen Ableitung davon. Mhm. Aber die Frage ist, darin verbirgt sich doch ein Verständnis von Kritik, das von diesen, was wir bislang verhandelt haben, eigentlich noch nicht betroffen ist. Also sind sowohl also ästhetische Urteile, die ganz nahe und sehr gefährlich nahe für jetzt unsere Verhältnisse, gefährlich nahe an vermeintlich subjektiven Eindrücken. Das ist eben nur meine persönliche Meinung oder so, was auch immer das mit subjektiv zu tun haben mag. Andere Frage, philosophisch nicht so leicht. Aber, also es vermeintlich nahe an diesen bloß meinenden Urteilen und doch Ansprüche, die aus diesem Verständnis von Ästhetik entwickelt werden, die darüber hinausgehen, die weit über nur einzelne Meinungen hinausgehen und auch hinausgehen müssen, die sich anderen Zusammenhängen verpflichten und die weit mehr sind und können ganze neue Welten aufzeigen, wenn man das jetzt in so einem Kunstverständnis denkt, also ganz die Welt einfach anders denken lässt. Ja, und das ist unter anderem eine Funktion oder eine Bedeutung von künstlerischen Zusammenhängen, etwas ganz anderes möglich aufscheinen lassen. Und eine solche Kritik muss sich das selber zu eigen machen. Also die Kritik von Kunst ist eine selbst, die etwas in diesem Zusammenhang dazu beiträgt. Und wo ist das mit Podcast-Kritik? Wäre das nicht eine Kritik, die wirklich fehlt?
Ich habe sie bisher nicht vermisst, aber ich finde den Gedanken da ich finde den Gedanken dieser ganzen Welt vielleicht auch noch diesen Aspekt hinzuzufügen reizvoll. Also ich kann das nicht so vielschichtig benennen, wie Moritz das gerade gemacht hat. Ich könnte es viel einfacher sagen, wenn ich etwas konsumiere, dann habe ich halt meinen Eindruck. Ich kann mir einen Film anschauen oder ein Musikstück oder ein Buch lesen, habe meinen Eindruck. Wenn ich jetzt mich austausche mit jemand anderem oder wenn mir so Kritiker sagen, ich habe das Buch auch gelesen, ich habe den Film auch gesehen und mein Eindruck ist folgender. Und der ist vielleicht nicht nur rein subjektiv, sondern der orientiert sich auch noch an welchen Maßstäben auch immer. Ja. Wenn jemand behauptet, er hätte eine Komödie gemacht, aber der Kritiker hat nicht einmal lachen können, dann wird er sagen, die ist nicht lustig. Aber wenn ich da rausgegangen bin und habe voll Lachen auf dem Boden gelegen, dann sage ich, ja gut, dann hat der Kritiker halt ein anderes Verständnis von Humor als ich. Ja. Ist ja nicht schlimm, ist ja schön, ist ja die Vielfalt, die wir eigentlich auch alle zelebrieren wollen.
Ja, absolut. So. Ja, das sind dann die Kriterien von Unterhaltung und Kunstkritik. Also hier mit Wolfgang, oder?
Wolfgang,
mit dem wir diskutiert hatten in dem anderen unbekannten Podcast. Das war nicht bei uns, oder? Nee.
Das war bei Kritik, Aufwachen-Kritik
gemacht. Aufwachen-Kritik, genau. Also da auf jeden Fall, da ging es ja auch um das Geschäft des Kunstkritikers oder des Filmkritikers in seinem Fall. Selbstverständlich die persönlichen Geschmäcker sind, wie man so schön sagt, verschieden. Und dennoch ist das nicht ein müßiger Job, der irgendwie sich keinen Kriterien verpflichtet.
Naja, er hat es natürlich so einfach, weil er macht Filmkritik anders, weil es schon Filmkritik gibt, die er nicht gut findet. Deswegen ist da immer Filmkritik mit drin. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen eine Podcast-Kritik, gibt es ja noch keine Podcast-Kritik, an die wir uns orientieren,
Die gibt es halt zum Beispiel versteckt in dem Flausch. Die gibt es zum Beispiel auch
in dem Entstehen. Ja gut, aber sie müssen da erst rausgeschält werden. Aber das ist ja die erste Aufgabe, zum Beispiel
das mal eine unbegründete Kritik.
Das genau.
Ist ja
genau
ist ich finde die Idee grundsätzlich total schön. Also wo ich ein bisschen Angst habe, ist, dass das zu einer Podcast-Polizei wird. Und die gibt gewisse Normen vor. Und wenn man diese Normen nicht einhält, dann hat man ist man bußgeldpflichtig geworden.
Genau, aber das würde ich sagen, ist genau der, also das wäre brutal blöd, wenn wir also zu so etwas, wenn wir so etwas machen würden. Weil Polizei ist nämlich gerade nicht die Instanz, die kritisiert. Das ist ja das nur ausführen.
Die muss sich ja nicht rechtfertigen.
Die Polizei ist gerade nicht die sich überlegt, was ist Recht und was Unrecht, sondern die sagt nur, das ist Recht.
Die darf dich verhaften, ohne dass ich dich erst überzeugen muss, aus welchen Gründen.
Und das erklärt dir dann
der Staatsanwalt.
Und die darf das auch nur, weil sie diese Gründe eben nicht selber festlegt.
Aber das können wir ja mit ins nächste Jahr nehmen, um dann rückblickend, weil ich nehme mal an, du wirst auch ein interessierter Podcatcher-Zuhörer sein, da wir ja über Podcasts reden und ihr ja auch interessiert an neuen Podcasts sein, dass wir einfach nächstes Jahr überprüfen, erstens, welche Kriterien haben wir rausgeschält, welche sind auch über Podcast-Kritik hinaus verwendbar, im Gespräch über Podcasts, auch zum Beispiel, wenn es sehr im Flausch verbleibt. Und dann kannst du ein Urteil darüber fällen, ob wir zur Polizei geworden sind oder, das müssen wir dann finden, die Vokabel, ein Trainer, der nochmal Anstoß gibt oder ob wir vielleicht wirklich eine Form von Kritik gefunden haben, die schon als Kritik so da steht. Das werden wir dann nächstes Jahr überprüfen.
Genau. Und wir können uns auch messen lassen, ob wir solche Listen gebildet haben, wie sie Stefan immer gerne hätte.
Ja, möchte, Listen?
So Kriterienlisten zum Beispiel und so Sachen, die
man. Katalog nennen wir das in der Soziologie.
Nennen das Katalog, genau. Also
Kriterienkatalog.
Ich fände das ja fürchterlich. Ich möchte keinen Kriterienkatalog, sondern eigentlich das als so ein praktisches. Ich würde sagen, es ist eine Praxis. Kritik ist eine Praxis. Und zwar eine Praxis von Reflexion, Erkenntnis und so weiter. Also etwas, worüber man auch über sich selbst oder über dieses Phänomen etwas erfährt, was es vorher vielleicht überhaupt nicht gab. Also ich verstehe Podcast-Kritik tatsächlich als etwas, dass das, was es kritisiert, überhaupt erst mit hervorbringt.
Na, dann machen wir ein Jahr Kritik. Er probt seine Praxis. Ich ziehe im Dezember nächstes Jahr Bilanz. Und wenn die Kriterien in einen DIN A4-Katalog aufnehmbar sind,
durchgezählt
1 bis 10,
kriegst du einen Punkt.
Und du sagst, Martin, das ist aber ein guter Kriterienkatalog, dann habe ich gewonnen. Und wenn Martin sagt, nächstes Jahr testen, dann hat Moritz gewonnen.
Ach, jetzt muss ich hier auch noch das Zünglein an der Waage.
Du bist der Schiedsrichter.
Die Polizei, weißt
du? Du bist der Schiedsrichter. Die Rolle gibt es ja auch noch.
Nee. Das lehne ich ab.
Sehr gut, Martin. Guck mal, wir haben genau eine Stunde gemacht.
Oh Gott. Ja, genau. Wir müssen unbedingt aufhören, sonst wird das mehr als eine Stunde. Das
genau. Du hast dein eigenes Programm heute noch. Sehr gut. Danke, Martin.
Ich danke euch.
Wir hören uns spätestens nächstes Jahr.
Spannende Diskussion.
Ich find's schön, dass ihr darauf reagiert habt. Also danke für die Reaktion. Dieses tatsächlich das Verbalisieren, das Äußern, dieses, weil, ja, bringt einen wieder zusammen, so ums Lagerfeuer rum. Ne?
Sehr gut. Gut, herzlichen Dank, Martin.
Bis dann. Dankeschön, Stefan. Dankeschön, Moritz.
Danke dir. Jo.